Freut euch in dem Herrn alle Zeit und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Mit dieser doppeldeutigen Aussage danke ich euch für die gute Atmosphäre, die ich hier erleben darf, für das Willkommen, für diesen Sabbat, auch Gott, der uns zusammengeführt hat. Ich möchte noch nachtragen zu vorhin. Ich wünsche allen Eltern, Großeltern, Familien wirklich, dass Gott euch weiterhin segnet. Macht so weiter und wächst so und freut euch übereinander. Und liebe Gott wird euch weiterhin auch diese Freude schenken. Liebe Schwestern, liebe Brüder, habt ihr schon mal erlebt, wie plötzlich eine Wasserwoge einem buchstäblich die Füße wegreißt? War jemand an einem Unglück beteiligt, wo Menschen vielleicht ihr Leben lassen mussten? Ich sage nichts Neues, wenn ich erwähne, dass wir als Adventgläubige besonders ja auch auf solche Dinge und auf umfassendere Probleme schauen, die irgendwo typisch sind, auch für unsere Zeit, wo es sicher auch sehr viel Schönes gibt, aber auch sehr viel Schweres. Häuser wurden fortgespült, Eisenbahnzüge aus den Gleisen gehoben, Menschen sind am Verhungern und Verdursten und ohne ärztliche Hilfe in nur mühselig erreichbaren Gebieten. Es ist wie vor 80 oder vor 60 Jahren, vielleicht noch schlimmer, wo damals nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg Millionen Menschen ihr Leben lassen mussten und viele, viele Invaliden waren ihr Leben lang und wo es keine Aufarbeitung gab, wie man das heute wenigstens versucht, da und dort. Vor 3 Jahren habe ich nachgeschaut, um nochmal ein modernes Beispiel zu nehmen, gab es rund 30 Kriege auf dieser Welt. Nun geht wieder die Angst um, wegen schlimmster Vorgänge in Palästina, im Bürgerkrieg zu Syrien, dem Irak, in der Ukraine und dann auch über ganz spezifischen Terror, den man mit Soldaten oder so gar nicht so richtig Herr werden kann, der sich bis in die USA, nach Europa und zum Teil auch nach Deutschland auswirkt. Und nicht zuletzt sind die Politiker dadurch irgendwo, auch wenn es nicht immer so gegeben wird, sehr ratlos. Vieles erinnert uns Kinder der Moderne an unsere Grenzen und die Zeichen der Zeit lassen grüßen. Werden wir dadurch demütiger, nachdenklicher? Das Thema heute früh war ja so ein Thema, wo man schon sich dem auch ab und zu stellt. Sagen wir unseren Menschen, unseren Mitmenschen, welche Stunde bald schlägt? Selbst in der evangelischen Pressezeitschrift Idea Spectrum resümiert darüber jemand ganz adventistisch, ob nicht zumindest die Häufigkeit gewisser Ereignisse auf die baldige Wiederkunft weist. Das sagen andere auch. Daneben sind mehr denn je Menschen auf der Flucht, Hunderttausende allein wegen religiöser Verfolgung in Klammern gesetzt. Ich weiß nicht, wie ich es kommentieren soll, gar nicht vielleicht. Es sind die wenigsten Adventisten, die verfolgt sind. Oder persönlich, ja gesagt, von zwischenmenschlichen Schwierigkeiten, die es überall vielleicht vermehrt gibt, vielleicht aufgrund anderer Denkweise, anderer Entwicklungen vermehrt gibt, ganz zu schweigen. Jesus hat das alles und vieles mehr vorausgesagt, auch wörtlich die Liebe wird in vielen abnehmen, sehr abnehmen. Luther sagt, erkalten. Doch er gab seinen Jüngern auch anderes mit auf den Weg. Die stritten sich ja ausgerechnet, während er seinen Opfertod ankündigte, um die Frage, wer wird der Größte sein oder der Erste im Himmelreich? Kaum zu fassen. Der Heiland erklärt dazu ganz ruhig, der Größte, das ist jemand, der anderen dient. Dann bestätigte er ihnen sein Versprechen des Reiches Gottes und fügte ein Aber hinzu. Und dieses Aber galt nicht nur dem, dem er das sagte, sondern ich darf das, glaube ich, so auslegen, dass es allgemein den Jüngern und auch den künftigen Jüngern gilt. Er sagte, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, dass er euch sieben möchte wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, Klammer für euch gebeten oder für dich, für jeden persönlich gemeint, dass dein Glaube nicht aufhört. Das steht in Lukas 22, Vers 32. Ja, liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, in unseren Kreisen wird dieses Wort Sichten ja oft ganz vorschnell zitiert. Und man weiß auch oft, auf wen oder welche Menschen oder Gruppen man das bezieht. Selbstverständlich sind Gottes Kinder auch immer Angriffsziel des Bösen. Doch ich glaube, dass Jesus hier nicht Ängste schüren will, sondern er zeigt sich, um es mit einem heutigen praktischen Wort zu sagen, ganz als Seelsorger, als Hirte, wie es im Alten Testament oft heißt, in den Psalmen bei Jesaja, durch Ezekiel, der Hirte, der sucht und sammelt die und die rettet, die zerstreut waren oder sind. Nach dem Neuen Testament ist dieser Hirte unser Fürsprecher, Anwalt und Freund. Auch in aller endzeitlichen Not, aber auch bei jedem alltäglichen Problem. Die musikalischen Leute unter euch kennen vielleicht die Kantate »Er weidet seine Herde«, ein guter Hirte aus dem Messias von Händel. In manchen Gemeinden hatte ich gerade jemand, der das gesungen hat. Vielleicht habt ihr es auch schon hier in der Gemeinde gehört. Da spürt man, wie einem Trost und Kraft zukommt und wie einem neuer Mut zu Herzen geht. Ich glaube, Freude darf aufkommen über das, was zum Beispiel Jesaja dazu schon damals prophetisch verkündet hat. Kapitel 40, Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie und fürchte dich nicht. Sag den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt, gewaltig, und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Und so weiter. Der Hirte, neutestamentlich der hohe Priester, der Oberhirte, hat gesagt, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Der göttliche Anwalt legt sich unseren Glauben auf die eigene Seele. Und wo wir betroffen manchmal auf die Schrecken der Zeit schauen, da steht er ständig in Verbindung mit dem himmlischen Vater und tritt für uns ein. Wenn wir in Gefahr sind, Hoffnung zu verlieren, wird er zum Bürgen für unsere Hoffnung. Wo wir angesichts der tausendfachen Not in der Welt schier verzagen könnten, wird Jesus selbst zum Tröster. Unser Hirte sagt auch für dich und mich, und das soll unser Predigtext heute sein, Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Aus Lukas 22, Abvers 31, der Zusammenhang. Das betrifft auch unseren Glauben. Deinen und meinen Glauben. Für die Gegenwart und Zukunft, ob wir jünger oder älter sind, ganz gleich, wie unsere persönliche Situation ausschaut, das Wissen um Jesus und seine Fürbitte wird uns zur hilfreichen Wegorientierung. Und Gottes Wort lässt mich erkennen, dass nicht mein Beten an sich, sondern Jesu Fürbitte Trost, Kraft und Segen stiftet. Dass wir immer wieder selbst die Sprache des Gebets finden, weil er und natürlich auch der Heilige Geist für unser Gebet einsteht. In mancher Ratlosigkeit dürfen wir uns an diese Zusage Jesu halten. Über allen Tagen und Jahren, die uns geschenkt sind, steht der Trost, dass wir in unseren starken wie schwachen Stunden nicht allein sind. Und wenn der persönliche Glaube manchmal etwas ins Wanken geraten könnte, dann ist er da, der um unseren Glauben betet und der uns persönlich zusichert, ich habe für dich gebeten, und er tut es immer wieder, dass dein Glaube nicht aufhöre. In dieser Verheißung, liebe Schwestern und Brüder, da spiegelt sich voll das, was Jesus für uns bedeutet. Da spiegelt sich voll die Barmherzigkeit Gottes. Da ist beides zusammengehalten, das Angefochtensein unseres Glaubens und der Reichtum seiner göttlichen Gnade. Beides ist in Jesu Gebet miteinander verbunden, wie die Menschheit und Gottheit Jesu in seiner Person, wie Kreuz und Auferstehung in seinem Leben. Der Sohn Gottes höchstpersönlich kommt unserem Glauben zu Hilfe. Das ist sein rettendes Versprechen. Ich habe für dich gebetet. Wie kam es dazu? Wir wissen es. Da finden wir Jesus in einem Haus zu Jerusalem. Es ist das letzte Mal mit seinen Jüngern. Wir sehen es als Muster unseres Abendmahls. Dann spricht er auch mit Einzelnen von ihnen, speziell mit Petrus, der sich kurz zuvor so nachdrücklich zu ihm bekannt hatte auf die Frage, was sagen die Leute und was sagt ihr denn, wer ich bin, wer ich sei. Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Wunderbar. Ihn, der seinen Mut und seine Selbstständigkeit besonders deutlich zeigen wollte, erinnert Jesus allerdings auch an seine Grenzen. Zumal der wahre Test für seinen Glauben zu dieser Zeit noch vor ihm liegt. Der Heiland hat klar vor Augen, dass durch sein bevorstehendes Leiden und Sterben für die Jünger eine Situation entsteht, in der nicht mehr gefragt wird, wer von ihnen der Erste, der Höchste, der Stärkste wäre. Angesichts von Leiden und Tod wird es um die ganz andere Frage gehen, wer überhaupt in der Nachfolge Jesu bestehen kann und bleibt. Denn nun werden sie erleben, ich spreche immer noch von damals, wie unter ihnen der Boden sozusagen wankt, dass eine gewaltige Erschütterung ihnen die Füße, bildlich gesprochen, wegzieht, wie sie Zeugen eines Unglücks werden, eines scheinbaren Unglücks zumindest, das alles in Frage stellt. Ihr Leben und die Welt um sie herum werden so durcheinandergewirbelt werden, als wenn man Körner in einem Weizensieb schüttelt, immer in der Gefahr, durch das Sieb hindurchzufallen. Darauf, so glaube ich, hat der Hirte, weil er sich um seine Schafe sorgte, hingewiesen. Petrus scheint diese Warnung, die darin enthalten ist, ein Stück zu überhören. Er hatte ja so begeistert mit Jesus begonnen und angesichts äußerster Gefahr noch lautstark verkündet: Ich, Herr, bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und sogar in den Tod. Aus eigener Kraft, so scheint mir, wollte er sich als Held des Leidens präsentieren. Jesus, der uns Menschen durch und durch kennt, holt ihn wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Nachfolgen muss nicht immer heißen, eigene Stärke zu zeigen. Glaubensstärke erweist sich nicht unbedingt im vorschnellen Hinnehmen des Leidens, eher darin, selbst gestärkt zu werden, um dann auch andere zu stärken. Und der Herr sagt gerade dem, der sich so ein bisschen extrem bewegt und sich womöglich über die anderen innerlich ein bisschen erhebt, weil er so stark ist im Glauben: Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Für dich. Mit seiner Fürbitte nimmt der Heiland Petrus sozusagen vor sich selbst in Schutz vor dessen übersteigerter Leidensbereitschaft und weist ihn dorthin, wo man wirklich Stärkung bekommt. Auf Gottes Erbarmen. Dann sagt er noch: Und wenn du dich einmal bekehrst, dann stärke deine Brüder. Wie? War Petrus nicht bekehrt? Könnte das auch eine Frage an mich sein? Steckt dahinter vielleicht das Denken des reichen Jünglings? Ich habe alles gehalten. Ich habe alles gehalten. Von Jugend auf. Jesus zeigt diesem energiegeladenen Menschen, wo und wie er sich wirklich engagieren soll. Und so wird der Blick auf Gott gelenkt, denn er macht stark, er gibt Hoffnung. Und zugleich auch auf diejenigen, die in ihrem Leiden Solidarität brauchen. Woher kommt mir Hilfe? Hatte David vor Zeiten gefragt. Die Antwort: Unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Eigentlich hatte das Petrus selbst ja schon ganz drastisch erfahren. Seinerzeit im Sturm, auf dem Wasser, war das vergessen? Das sehen wir, irgendwie war es doch ganz wichtig oder hilfreich, dass Jesus ihm dieses sagte. Gilt das heute noch? Ihr Lieben, im Lauf der Jahrzehnte habe ich so manchen gläubigen Menschen erlebt, bei uns, da und dort, der mit großer Begeisterung im Glauben vorangestürmt war, auch andere manchmal ein bisschen abgehoben belehrte. Das war der Rechtgläubige, die anderen nicht so genau genommen vielleicht, oder wie. Aber irgendwann war bei ihm oder ihr dann auch die Luft raus. Es gibt viele ernstzunehmende Gründe, manchmal auch schwer nachvollziehbare, weshalb Menschen manchmal im Glauben auf der Strecke bleiben. Oft sind es subjektive Enttäuschungen, meist über Mitgläubige. Nicht selten fühlte man sich auch vielleicht alleingelassen, wo er oder sie am nötigsten Hilfe gebraucht hätte, in vielen Gemeinden. Ist dies bei manchen Menschen der Fall, die es dann zurückgezogen haben? Eines der Bücher der letzten Jahre nennt das Stiller Exodus. Und irgendwie hat man das vielleicht gar nicht so gemerkt. Vielleicht war das Einfühlungsvermögen nicht ganz so, wie es, ich sage mal, einfach Jesus hatte oder hat. Und nach langer Zeit der Aufarbeitung ist ein Neuanfang immer ziemlich schwer. Und ach, wie sehr sind wir Menschen von Menschen abhängig. Nur, ich sage es mal ganz naiv vielleicht, warum lassen wir das sozusagen Gott büßen, der doch nur jedem seine Freiheit lassen will, nach eigenem Denken, nach eigener Erkenntnis zu handeln. Unter Menschen auch unter gläubigen Menschen wird immer einiges unvollkommen bleiben und einiges ungerecht sein. Das ist doch eigentlich keine neue Wahrheit. Entscheidend für unseren Glauben aber bleibt die persönliche Beziehung zu Gott. Wir können uns in der Gemeinde dazu ein Stück weiterhelfen, aber letztlich steht jeder alleine persönlich vor Gott. Und Jesus betet für dich und mich, dass egal in welcher Situation, wann auch immer oder wie lange es geht, mein Glaube nicht aufhöre. Die andere Frage möchte ich nochmal ansprechen, liebe Freunde, wer braucht denn meine Hilfe? Da sollten wir vielleicht in Zukunft wieder neue Augen und Ohren offen halten, damit niemand einsam ist in der Gemeinde oder in unserem Umfeld, wo wir leben. Und im Sinne von Jesu Gebet soll erst recht keiner in Glaubenszweifeln allein bleiben. Aber das ist so eine Sache. Andererseits, falls jemand Probleme dieser Art bekommt, den bitte ich wirklich, lass es zu, dass du wenigstens einen vertrauenswürdigen Gebets- und Gesprächspartner findest. Öffnet euch, ihr Lieben, ein wenig mehr. Dafür ist die Gemeinde ja, glaube ich, da. Und falls irgendwelche Dinge solchem Vertrauen im Wege stehen sollten, dann ist auch das ein Anliegen des Gebets und der Veränderung. Manchmal, so wie wir scheinen, brauchen wir außer Jesus auch menschliche Mittler. Das bedeutet andererseits, und ich habe das in vielen Gemeinden immer wieder angesprochen, und da können wir alle noch wachsen daran, wir müssen uns auch in solchen Fällen selbst Schweigepflicht auferlegen, um nicht versehentlich, in guter Absicht oft, Menschen in Not bloßzustellen. Und dahinter steht auch Jesus, der für deine und meine Not betet. Gerade falls es womöglich mit dem Zusammenleben unter Mitgläubigen zu tun hat. Aber auch sonst. Mich bewegt daneben auch die Not vieler Menschen von außerhalb, die nicht in fernen Ländern hausen, nicht mehr, sondern in unserem Lande Zuflucht gesucht haben. Es gibt dieses Wort von der Übernächstenliebe. Das heißt, spenden für woanders, um dort zu helfen. Das ist das Leichtere. Das ist ja gut. Aber es gibt auch Menschen, die in unsere Nähe gerückt sind, die hilflos sind. Ich nehme an, dass einiges auch sehr gut bekannt ist. Im Fernsehen und so weiter wird es ja auch gebracht. Vor einigen Wochen stellte unsere Stadtteilzeitung in München-Freimann, wo ich lebe, eine Durchgangsstation für Flüchtlinge vor aus Syrien, Pakistan, Afghanistan. Damals wurde davon gesprochen, dass es 1000 Menschen seien aus verschiedenen Gegenden der Welt, einschließlich 150 Kindern, die noch keine Ahnung hatten, wie sie weiterleben konnten. Und inzwischen, falls die Bayern-Kaserne gemeint war, das ist nicht weit weg von da, wo wir wohnen, das sind zurzeit 2000 bis 2500 Flüchtlinge. Und es kommen wahrscheinlich fast täglich einige hundert hinzu. Manche werden wieder woanders hingeschickt. Das ist ja nur ein Übergang. Und ein Mann, der kürzlich zu dem sogenannten Tag der offenen Kleiderkammer in Nymphenburg auch gekommen war, der nun Fragen an uns hat und öfter zum Gottesdienst kommt und so, dessen Frau in Afrika lebt und er kriegt sie nicht hier rüber, weil die Behörden Schwierigkeiten machen, sie sind verheiratet. Der hat eine Menge Kleider und Sachen in seinem Keller. Und wir haben vorletzte Woche mehrere Wagenladungen vollgepackt bis unter das Dach dort hingebracht und abgegeben. Und er war sehr erfreut, er war auch zum Teil enttäuscht. Die Leute, die reagieren, die ticken anders als wir. Aber wir konnten vieles weitergeben. Und noch ein Bruder aus der Gemeinde hat nun geholfen. Und irgendwo haben wir gemerkt, haben wir einen Eindruck davon bekommen, wie es um diese Menschen steht, auch Einzelschicksale. Da braucht jemand aus Togo eine Wohnung schon, der schon einige Zeit hier war, der Deutsch spricht und der einen Ausbildungsvertrag hat und solche Sachen. Und es ist mir selber manchmal eine kleine Last, weil ich nicht immer gleich die Lösung geben kann, aber die fragen einen und man möchte gerne helfen und nicht wegschauen. Persönlich, das habe ich vielleicht manchmal schon da und dort erzählt, durfte ich gerade kürzlich einer jungen Asylantenfamilie aus Afghanistan wieder helfen, wo der Vater dort umgebracht worden war und die Mutter hier vor einiger Zeit gestorben ist. Die jungen, erwachsenen Kinder, mehrere, sind auch sehr hilflos und vor allem, wenn es dann um Kontakt mit Behörden geht und so. Und sie haben auch eine andere Zeitrechnung und andere Terminvorstellungen, ja, sind nicht so gewissenhaft so gründlich über Deutsche und da brauchen sie dann eben auch Hilfe, damit sie Hilfen und Lösungen von den Ämtern bekommen. Es gibt sie ja. Sie wären auf der Straße gelandet, wenn man nicht eingeschritten wäre, dass sie irgendwo wieder Unterstützung bekommen haben und noch da wohnen dürfen, wo sie sind. Das sind nur Beispiele. Und vielleicht habt ihr eine ganze Menge weiterer Beispiele hinzuzufügen. Ihr Lieben, nun komme ich nochmal auf Jesu Versprechen zurück. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Da höre ich die Liebe Gottes heraus. Seine Allmacht zeigt sich in dieser Liebe, mit der er sich uns Menschen zuwendet, damit wir uns daran angesichts von manch Unbegreiflichen immer wieder orientieren können. Er ist ja der menschenfreundliche Gott, wie Paulus an Titus schreibt, ein Freund des Lebens. Sein Sohn nahm selbst den schrecklichen Tod auf sich, damit in Zukunft kein Mensch mehr geopfert werden muss, weder den Gewalten der Natur noch der Lieblosigkeit der Zeit. Und wenn wir ihn recht bezeugen wollen, dann geschieht es mit dem Satz von Jesus aus Johannes 13, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe habt untereinander. Das spricht für sich auch nach außen hin. Und ich denke, das ist und bleibt ein gutes Wort auch für seine Mission. Menschlichkeit möchte ich die Brücke benennen, die uns mit Gott und untereinander verbindet. Wir können sie betreten, wir können auf ihr gehen, weil wir aus der göttlichen Vertrauensbotschaft heraus leben, die Hoffnung weckt, die uns ohne Illusionen weiter begleitet, die den Menschen zeigen kann, vielleicht ein Stück weit schon, wenn wir davon sprechen auch, wie es einmal auf der neuen Erde sein kann. So dürfen wir unseren Blick optimistisch weiter auf die Zukunft setzen, ohne für die Brüchigkeit unseres Lebens blind zu sein, in Hoffnung, die aus der Barmherzigkeit Gottes lebt und in die Barmherzigkeit für den Nächsten führt. Denn Jesus sagt auch für dich und für mich, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Zum Schluss noch eine Geschichte für die Erwachsenen, etwas andersartig. Ich habe überlegt, passt das überhaupt dazu, aber sie hat mich auch beschäftigt. Ein Mann fuhr mit seinem PKW im Gebirge auf kurvenreicher Straße. Vor jeder Wegbiegung drückte er kräftig auf die Hupe, Doch jedes Mal, da kein Auto entgegenkam, lachte die kleine Tochter, die mit im Wagen saß. Hereingefallen, Papa, es ist nichts gekommen. Soweit, so gut. Könnte das ein Bild für unsere Glaubensgemeinschaft sein? Schon rund 150 Jahre seit Gründung unserer Freikirche warten wir auf die Wiederkunft. Seit 1844 der Entstehung sind sogar 170 Jahre etwa. Und jetzt sage ich, analog zu dieser Geschichte, lasst nicht zu, dass am Ende irgendwelche Gläubigen nur noch lächeln. Hereingefallen, es ist nichts gekommen. 2. Petrus 3 gibt eine andere Antwort, die kennen wir wahrscheinlich. Er hat Geduld und möchte, dass jeder möglichst gerettet wird. Aber lasst uns das nicht zulassen, dass wir am Ende nur noch lächeln. Vielmehr darf uns und möge uns die Sehnsucht packen, doch ganz bald bei Gott zu sein. Und es ist vielleicht naheliegend, dass ich als älterer Mensch das heute auch ganz stark in Betracht ziehe. Spricht vieles dafür, spricht vieles auch nicht dafür. Aber Gott hat seine Zeit und zur rechten Zeit wird er kommen. Es geht darum, doch so in die Zukunft zu schauen, so optimistisch, dass wir bald ganz bei Gott sein dürfen. Und dabei wollen wir nicht etwa hupen, das heißt Druck machen oder so, sondern unseren Glauben schlicht im Leben bezeugen jeden Tag. Und unser Heiland möge uns weiter begleiten. Und Dankeschön, lieber Herr Jesus, dass du für uns betest und es getan hast bis hierher. Er möge uns weiter begleiten bis zum Ziel, als der, der immer für uns betet. Und ich wünsche, dass das jeder auch in seinen ganz persönlichen Lebenssituationen erlebt und erfährt, dass er da ist und dass wir von daher zufrieden und hoffnungsvoll und sicher unser Leben weiterführen dürfen, als die, die doch hoffentlich bald bei ihm sind. Ich segne euch dabei und alle eure Lieben. Amen. Ja, lieber Vater im Himmel, wir freuen uns über diesen schönen Sabbat und dass wir glauben dürfen, du warst und bist auch unter uns nach deiner Verheißung. Wir danken dir für dein Wort, durch welches du gegenwärtig bist, und für Jesus Christus, das lebendige Wort, der uns erlöst hat und für uns eintritt. Als Anwalt, als Fürsprecher, als allerbester, treuester Freund, damit unser Glaube niemals aufhört. Damit wir immer wieder neu belebt werden, als Hilfe für uns selbst und für all diejenigen, denen wir dein Wort weiterreichen wollen. Danke, Herr, dass du jedem dazu Gaben und Fähigkeiten geschenkt hast. Danke auch für das fröhliche Singen miteinander. Lass sich alles zu deiner Ehre auswirken, zur Freude und Einladung an viele Menschen. Bitte segne uns weiterhin, alt und jung, auch all unsere Lieben und alle, die hier aus- und eingehen. Mach uns bereit für deine künftige, neue, wunderbare Welt. Wir legen alle persönlichen Anliegen in deine Hände, der du gesagt hast und versprochen hast, für uns zu beten, alle Zeit. Und dein Friede, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne durch Jesus Christus. Amen.